wie ihr wahrscheinlich schon durch die Lesung von Barbara entnehmen konntet, geht es heute um den geistlichen Kampf. Sie hat ja eine Bibelstelle aus Epheser 6 vorgelesen, die ja sehr bekannt ist, die Waffenrüstung Gottes, dass wir ein Schild des Glaubens ergreifen sollen und so weiter. Jetzt frage ich mich, was ist eigentlich dieser geistliche Kampf? Dieser Kampf beginnt ja für einen Christen bereits schon zu Beginn seiner Reise mit Jesus. In Lukas 13, 24 heißt es, ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht, denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, wie sie hineinkommen, und sie werden es nicht können. Das heißt, Jesus nachzufolgen meint, dass es folgenschwere Entscheidungen für sein Leben zu treffen. Jesus sagt in Lukas 14, 26, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Jetzt predigt Jesus immer die Liebe und an einer Stelle meint er, wer nicht hasst, der kann nicht mein Jünger sein. Aber wenn man eine Zeit lang Jesus nachgefolgt ist, weiß man doch, was diese Stelle meint. Dass man oft Entscheidungen treffen muss für Jesus, die gegen seine Nächsten gehen, die gegen die Interessen der Familie gehen, aber auch und vor allem vielleicht sogar, die gegen die eigenen Interessen gehen. Schon ganz zu Beginn spürt der Mensch, dass eben irgendeine starke Macht ihn davon abzuhalten versucht, Jesus nachzufolgen. Wenn jemand Christ wird, da melden sich dann plötzlich alte Freunde wieder oder es gibt eine gute Möglichkeit im Job, vielleicht irgendwo in eine andere Stadt zu ziehen. Oder der Mensch verspürt plötzlich eine innere Kraft, dass er gar nicht angewiesen ist auf Gott und diesen Glauben und dass das vielleicht nur so ein vorübergehender Gedanke war. Und er schiebt das auf, er bekommt die Aufschieberitis und denkt sich, ach, kann ich in 10 Jahren oder in 20 Jahren noch einmal darüber nachdenken. An den Stellen der Bibel kann man allerdings sehen, dass Jesus klar und deutlich macht, dass die Stadt, also die Jünger in einer Stadt nicht angenommen wurden, den Staub von ihren Füßen schütteln sollen. Es gibt keinen Aufruf dazu, noch einmal dorthin zu gehen. Vielleicht macht es Jesus trotzdem, aber ich persönlich kann es mir nicht vorstellen. Da sieht man eben, dass eine Kraft da ist, die den Menschen abzubringen versucht, die richtige Entscheidung für sein Leben zu treffen, Jesus nachzufolgen und seinen Lebensstil zu imitieren. Es kommt in verschiedenen Bereichen im Leben eines jungen Christen zu Widerständen, die leider dazu führen, dass nur wenige, die auf dem schmalen Weg sich befinden, auch auf dem bleiben. In Lukas 8 beschreibt Jesus ja dieses Gleichnis, das er kurz vorher erzählt hat, eben das Gleichnis von den vier verschiedenen Böden. Und ab Vers 12 erklärt er das. Die aber auf dem Weg, das sind die, also Same, der auf dem Weg fällt, das sind diejenigen, die es hören, aber dann kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Und der zweite Boden, der Fels, das sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an. Doch sie haben keine Wurzel, eine Zeit lang glauben sie und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Der dritte Boden, der dornige, was aber unter die Dornen fiel, das sind die, die gehen hin und ersticken unter dem Sorgen und dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen und guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Erkennt man, wie wichtig es ist, eine einzige Sache, das Herz des Menschen, dass er Jesus liebt und so kann ihm auch nichts passieren, denn da ist er dieser gute Boden. Dieser gute Boden, in dem das Wort Gottes Frucht tragen kann. Aber es ist ein Faktum, dass Menschen von einer geistlichen Macht bedroht werden, wenn sie die Entscheidung treffen, Jesus als Herrn anzunehmen. Und damit sind wir eigentlich mitten im Predigtthema. Gott stattet uns mit Mitteln aus, um in diesem Kampf siegreich zu bleiben. Das ist die Aufforderung, die er uns gibt. Wir sollen uns nicht niederbeugen vor Satan, wir sollen keine Furcht haben vor Satan, wir sollen ihn zwar wissen, dass es ihn gibt, aber er gibt uns ja Mittel, wie wir ihn besiegen können. Wir haben schon gehört, dass Epheser 6,11 zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Sind listige, hinterlistige Anschläge, die der Teufel verübt gegen Nachfolger Christi. Grundsätzlich gilt jedoch, dass dieser Kampf bereits entschieden ist. Der Fürst dieser Welt ist gerichtet, das höllische Meer der Dämonen hat seine Macht verloren. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph gemacht in ihnen, in Christus, aus ihnen in Christus. Kolosser 2,15. Also Jesus hat den Sieg davongetragen, er hat den Sieg über Hölle, Tod und Teufel errungen. Und zwar für uns. Und wir können in diesem Sieg täglich unsere Jüngerschaft leben. Seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Nichts kann einem Christen schaden. Keine finstere Macht, keine dämonische Macht kann einem Christen schaden, denn Jesus hat uns die Macht dazu gegeben, draufzutreten. Trotzdem machen die meisten Christen die Fehler, dass sie den Kampf aus eigener Kraft bzw. mit fleischlichen Mitteln führen. Satan torpediert unser geistliches Leben, indem er uns genau dort angreift, wo die wirkungsvollsten Waffen versteckt liegen. Das Bibelstudium wird zur Qual. Man wird müde und möchte sich ausruhen, wenn man sich hinsetzt, um die Bibel zu studieren, oder hat plötzlich 10.000 andere Sachen im Kopf. Das kommt nicht einfach so. Wenn du einen Film angucken willst, hast du auch nicht nach 5 Minuten das Gefühl, jetzt möchte ich hier weggehen, sondern du genießt den Film, du hast 1,5 Stunden Zeit, dich dahinzusetzen oder irgendetwas anderes, das dich interessiert. Aber beim Bibelstudium ist es doch regelmäßig so, dass der Mensch angefochten wird, angegriffen wird aus der Finsternis. Beim Gebet verhält es sich genauso. Nach einigen Minuten geht einem der Stoff aus, man weiß einfach nicht mehr, was man beten soll, oder man wird müde, oder man hat wieder so viele Gedanken im Kopf, was man denn alles denken möchte oder tun möchte. In dem Moment, wo man beginnt zu beten. Ich habe auch mit einer Schwester gemeinsam gelernt, auch bevor ich zu beten beginne, Satan zu befehlen, nicht einzuwirken. Satan zu befehlen, draußen zu bleiben oder Gott zu bitten, den Bösen wegzuhalten, damit man in Ruhe beten kann, damit man in Ruhe vor Gott treten kann, damit man seine Gedanken vor ihm ausbreiten kann. Man kann ja ruhig sein, man muss ja nicht immer plappern im Gebet, das sollen wir nicht tun. Aber wir sollen im Gebet verharren und nachdenken darüber, für wen wir beten können und dankbar sein können, Gott dankbar sein können. Und das ermutigt uns und das macht uns stark, weiß der Teufel natürlich. Und deswegen greift er genau dort an. Er hat eine hierarchische Struktur, da sind sich viele Experten darüber einig, dämonischer Mächte aufgebaut, die seine Absichten und Ziele ausführen. Das kann man aus der Schrift so erkennen. Und zwar sind das Fürsten, es sind Gewalten, es sind Beherrscher dieser finsteren Welt und böse Geister des himmlischen Bereichs. Alles Diener Satans, die für ihn Menschen angreifen, die Jesus folgen. Es Christen, die angegriffen werden, es sind christliche Familien, die angegriffen werden, wo Streit gesät wird, es sind christliche Eheleute, die angegriffen werden in ihrer Ehe von Satan, damit sie entzweit werden. Ich merke das auch bei unserer Gemeinde. Jedes Mal, wenn wir uns in Bewegung setzen und Schritte gehen, werden Autoreifen aufgestochen oder passieren andere Dinge, die scheinbar zu Streit führen. Das sind Angriffe aus dieser finsteren Welt. Und wir müssen uns wehren dagegen, aber nicht mit fleischlichen Mitteln, sondern mit geistlichen Mitteln, indem wir beten, indem wir kämpfen im Geist gegen diese Dinge. Der Teufel greift uns an, an und für sich ein gutes Zeichen, denn dann scheint Gott wieder etwas zu tun mit uns. Er wartet auf das, dass wir uns in Bewegung setzen und dass wir den Teufel besiegen. Denn Jesus hat ihn zuerst besiegt und wir sollen in diesem Sieg leben. Und dass wir das täglich machen und dass wir das in die Tat umsetzen, das ist das Ziel, das Jesus mit uns hat. Denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. 1. Johannes 4,4. Der in uns ist, der ist kräftiger, stärker und jeder von uns kann den besiegen. Wenn ein Christ erkennt, dass ein innerer Mensch durch die Macht des Heiligen Geistes gestärkt wird, dann begreift er die absolute Notwendigkeit, den Feind zu besiegen. Sein inwendiger Mensch wird widerstandsfähiger, indem er die Angriffe des Feindes durch Gebet und Kampf abwehrt. Wie die Muskeln eines Ringkämpfers sich im Kampf entwickeln und gestählt werden, so wächst auch die Kraft des Gläubigen im Kampf mit dem Feind. Wenn wir so mit dem Feind widerstehen, geht er in die Defensive. Ich habe mal eine Geschichte gehört. Ich werde sie nicht mehr ganz korrekt wiedergeben können. Aber es geht auf jeden Fall darum, ein Mann wird in seinem Zimmer von Gott besucht. Er hat eine Erleuchtung, das Zimmer ist ausgestrahlt. Und Gott sagt zu diesem Mann, du hast einen Felsen vor deinem Haus. Ich beauftrage dich nun, dich mit ganzer Kraft gegen diesen Felsen zu stemmen. Der Mann nimmt das Wort ernst, geht jetzt Tag für Tag hin und stemmt sich mehrere Stunden jeden Tag gegen diesen Felsen. Nach einigen Wochen, Monaten des Stemmens und des Drückens, der Felsen bewegt sich nicht einen Millimeter, wird allmählich Entmutigung in seinem Herzen, setzt sich breit und der Teufel kommt, um das auszunutzen. Und er hinterfragt das Ganze, ob das Gott denn wirklich so gemeint hat und ob er das denn weiterhin tun soll. Und der Mann wird zusehends entmutigter, aber irgendwie schafft er es dann doch, das weiterhin zu machen, nur nicht mehr mit ganzem Herzen. Er ist nicht mehr mit ganzem Herzen dabei, aber macht das trotzdem. Er denkt sich, naja, wenn ich wenigstens Zeit investiere, dann ist das ja auch gut. Und mit ganzem Herzen muss ich dann nicht mehr machen. Und er macht wieder einige Jahre weiter. Aber irgendwann ist es ihm zu viel, nachdem sich der Felsen immer noch nicht bewegt hat, immer noch keinen einzigen Millimeter, und er geht im Gebet zu Gott und fragt ihn, was denn das soll. So viele Jahre stemme ich mich gegen diesen Felsbrocken, so viele Jahre kämpfe ich hier und nichts bewegt sich und du machst nichts und passiert nichts, was ist hier los? Dann antwortet Gott diesem Mann. Ich habe nie verlangt, dass du den Felsen wegschieben sollst. Und du bist viel zu schwach dazu. Aber jetzt sieh dich an. Deine Muskeln sind gestählt. Dein Schritt ist sicher. Dein Griff ist fest. Du hast so viel Kraft zugenommen die letzten Jahre. Und jetzt geh zur Seite und ich werde den Felsen für dich bewegen. Und genau so möchte, dass Gott wir uns in den Kampf stellen. Er weiß schon, wozu wir in der Lage sind, ob wir in der Lage sind, irgendetwas zu tun oder umzusetzen. Das alles weiß er. Aber ihm ist vor allem wichtig, dass wir uns in den Kampf stellen, dass wir stärker werden, dass wir zunehmen, dass unser innerer Mensch gefestigt wird und gestärkt wird. Wir sollen nicht so sehr auf die Ergebnisse schauen, was passiert, sondern wissen, dass wir Knechte Gottes sind, die dazu berufen und auserwählt sind, ihm hier auf Erden zu dienen. Paulus schreibt an die Korinther, denn obwohl wir im Fleisch leben, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Festungen und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Das wäre doch was. Oder wenn wir Christen das auch könnten, wenn wir in der Lage wären, Dinge gefangen zu nehmen, die vom Teufel sind, alles, das sich gegen Gott erhebt, gefangen zu nehmen, wegreden zu können, wegpredigen zu können, mit der Stärke, die uns gegeben ist von Gott. Aber das ist das Ziel, dass wir dorthin kommen, dass wir so fest und so stark werden. So möchte ich diese Predigt jetzt beschließen mit der abschließenden Bibelstelle aus Hebräer Kapitel 12, Vers 2, da heißt es, lasst uns laufen, mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und Aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Amen. Amen.